Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Schönen guten Abend, liebe Freunde der Dreierkette VBH. Wie immer werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, wenn ihr meine Stimme hört und nicht die unseres Moderators Walle. Das liegt daran, dass er ja, uns dieses Mal nicht begleiten wird. Ich weiß nicht, ob ich den Grund erzählen kann. Er ist einigermaßen witzig. Unser lieber Walle kann uns einfach nicht begleiten. Dafür sind aber Noah und ich am Start. Wir versuchen unser Bestes, ohne unseren Moderator durch diese Folge zu navigieren, in der wir doch das eine oder andere besprechen werden. Und das tue ich nicht allein, nämlich in Begleitung meines lieben Noahs. Ich reiche das Wort an dich weiter. Ich denke, du bist in Konstanz?
Ja, herzlich willkommen zur Folge 132. Freut mich, dich zu sehen, freut mich, dich zu hören. Und ich grüße aus Konstanz und bin bereit, mit dir, mit diesem Outfit das Tag zu rocken, den Tag zu rocken, den Abend zu rocken. Und freue mich, dass es wir beide wieder geschafft haben, weil das bedeutet, und das bedeutet es immer, dass die Themen, die sonst immer den Rand über den Rand fallen, ihre Heimat in dieser Folge finden.
Ja, tatsächlich hatte ich mir schon überlegt, bevor klar war, dass Walle in dieser Folge ausfällt, ob wir mal wieder über die zwei Goats dieses Sportes sprechen wollen, nämlich Messi und Ronaldo.
Du meinst Martin de Michelis und Daniel van Buyten, oder wie?
Genau, nee, über Bernd Leno und Ayatollah Temoschuk. Boah, ganz kurz, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Wir könnten mal eine gesamte Folge nur Random Player nennen.
Ja, ja.
Weil mir fällt manchmal auf, was für ein krasses, unnötiges Wissen ich besitze. Also, dass Daniel Pranic und Edson Brafheit mal bei Bayern gespielt haben, das muss ich nicht wissen.
Aber das ist auch wirklich so ein geiler Punkt. Ich finde, das ist einer der Aktivitäten, die ich in meinem Leben sehr häufig gemacht habe, die sich immer wieder erklärt, dass man einfach so ein paar Minuten lang einfach irgendwelche Spieler nennt. Also, weißt du, das ist einfach, ich glaube, das hat auch, ich finde, das ist generell eine Sportsache. Also, es fällt auch einem auf, wenn ich jetzt irgendwie Ariane Friedrich droppe oder Magdalena Neuner. Das sind ja so Sportgrößen, so Wintersportgrößen zum Beispiel in Deutschland. Weißt du, so, dass man da eben, sag ich mal, einfach Kult mit dem Sport verbindet. Und das geht beim Fußball natürlich am besten, weil es einfach eben so viele geniale Spieler gab. Und das freut mich natürlich, dass du da auch eben mitmachen kannst. Und bei FC Bayern auf jeden Fall. Da ist eben gerade diese Zeit zwischen 2008, 2010 auf jeden Fall sehr legendär gewesen.
Ja, ich sag's immer, auch wenn es die Leute nicht hören wollen, ich wurde FC Bayern-Fan zu einer Zeit, wo es sehr dunkel war, mit Massimo Odo, London Donovan, damals Michael Rensing im Tor, Jürgen Klinsmann.
London Donovan.
Ja, ja, London Donovan, der Kollege. Nee, ich find's eigentlich ganz gut, dass du gerade zwei Größen des deutschen Wintersportes erwähnst, weil bevor wir rübergehen in unseren Fußballteil, wo wir unsere Expertise unter Beweis stellen können, beziehungsweise wie wenig wir Wissen unter Beweis stellen können, wollte ich dich fragen, es waren ja jetzt die letzten zwei Wochen die Olympischen Spiele und ich wollte dich fragen, Noah, ist es für dich eine Enttäuschung, dass die deutsche Mannschaft, ich nenne es mal Mannschaft, keine Ahnung, wie man das
sind
nennt.
Sind wir zu faul geworden?
Dass die deutschen VertreterInnen da unter Anführungsstrichen nur Fünfter geworden sind. Ja. Wie siehst du das? Weil ich muss sagen, auf den Netzwerken, wo ich mich bewege, hauptsächlich LinkedIn, Handelsblatt und Spiegel, wurde die deutsche Mannschaft regelrecht auseinandergenommen und auch die gesamte Struktur des deutschen Leistungssports. Deswegen meine Frage an dich als Experte der deutschen Sportlandschaft.
Also erstmal kurze Frage an dich. Kennst du Otto Fricke noch, den Bundestagsabgeordneten? So, könntet ihr auch
Otto Fricke ist mir ein Begriff, ja.
Otto Fricke ist einfach seit September des letzten Jahres, also man muss sagen, Otto Fricke war Haushaltspolitiker von der FDP. Der war mir ein Begriff, weil er lustige YouTube-Videos gemacht hat, über wie der Bundestag funktioniert, also deswegen mal reinschauen. Auf jeden Fall, der Typ ist mittlerweile Vorsitzender des Deutschen Olympischen Sportverbandes.
Ja, ganz kurz, Noah, wir haben ja einen ganz guten Kumpel, der auch mit uns in diesem Podcast ist, der in dieser Branche sich bewegt, dementsprechend war mir diese Information bekannt.
Echt? Ah, geil. Weil das ist mir heute aufgefallen und ich war so, ich habe diese News gesehen, auch zu diesem Thema Medaillenspiegel und dachte so, irgendwo erkenne ich doch das Gesicht und zwar mit so einer komischen Sportklamotte an und war so, hä? Was macht der Typ da? Weißt du, so irgendwie falsch abgebogen, was macht der für Sidequests? Und das war auf jeden Fall sehr lustig. Aber jetzt nochmal kurz zu dem Medaillenspiegel. Ja, also natürlich freue ich mich, wenn deutsche Athleten Medaillen holen. Ich freue mich natürlich auch, wenn sie gut sind. Und ja, man muss auch dazu sagen, dass Deutschland insgesamt mit 26 Medaillen ja auf Platz 4 der Anzahl wäre des Medaillenspiegels, aber dadurch, dass sie nur 8 Goldmedaillen geholt haben, nur Fünfte geworden sind. Und das Problem dabei ist natürlich, dass man sieht, dass Deutschland, was die anderen Nationen angeht, so ein bisschen abgeschlagen ist. ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde es natürlich schade, aber ich finde jetzt so diesen Anspruch immer wieder zu haben, zu sagen, okay, wir müssen da ganz top, 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 top sein, das ist manchmal ein bisschen vermessen. Der Punkt ist doch, der grundlegende Punkt ist ja einfach, sportliche Wettbewerbsfähigkeit, woher kommt sie bei den anderen Nationen? Und das sehen wir ja zum Beispiel, das hatte ich ja auch mal in der Gruppe angesprochen, sehen wir ja zum Beispiel bei Norwegen, das ist ein Land mit 5,7 Millionen Einwohnern, die regelmäßig diese Wintersport-Olympiade da holen mit den Medaillenspiegeln. Woher kommt die Sportbegeisterung? Woher kommt der Erfolg? Er kommt häufig daran, dass Sport und Leistung ganz anders eben den Kindern beigebracht werden, als es in Deutschland gemacht wird. Und da muss man einfach grundsätzlich darüber reden, okay, wie wollen wir Leistung, wie wollen wir Sport eigentlich gerade eben auch in der Erziehung, gerade eben auch in der Bildung eben denken? Und das ist für mich die Frage, die sich dahinter stellt. Ich mach keinem Athleten einen Vorwurf, weil der zu wenig Medaillen geholt hat. Das ist ja auch manchmal ein bisschen Glück. Es gibt manchmal, Durchläufe, wo nur einmal gezählt wird. Und das heißt also, dass eine Abfahrt schon reicht, um eine Medaille zu holen. Und da kann auch mal Pech dabei sein. Gerade eben auch beim Skispringen mit dem Wind und so weiter. Das ist natürlich immer auch problematisch. Deswegen, ich finde es jetzt nicht ganz so tragisch. Ich finde eher ganz wichtig, dass die Diskussion auch erfolgen muss. Okay, wie denken wir Wintersport? Wie denken wir Sport im Generellen? Und wo führt es uns hin, wenn wir sagen, okay, wir wollen mehr vielleicht wie Norwegen machen oder im Nachwuchsbereich eben, keine Ahnung, wie England im Fußball und so weiter. Also das ist so ein bisschen die grundsätzlichere Frage, die dahinter steht. Das habe ich lange gesprochen. Es ist gerade im Zweier, im Duo natürlich auch interessant so, aber ja, das ist eben so ein bisschen mein Take dazu. Was sagst du denn dazu als jemand, der Wintersport durchlebt?
Genau, als derjenige von uns in diesem Dreiergespann, der den Wintersport am meisten verfolgt, muss ich sagen, ist es für mich Spaß natürlich verfolge ich extrem wenig Wintersport. Das war meine erste Olympiade, die ich mir angeschaut habe, Olympischen Spiele, die ich mir angeschaut habe. Ich muss aber sagen, ich finde die Punkte, die du angesprochen hast, sehr wichtig, sehr interessant. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich vor dieser Aufnahme ein bisschen dazu belesen, weil ich eben so viel in den letzten Stunden mit dieser Negativität konfrontiert wurde, dass Deutschland so schlecht sei und dass wir mal früher ja besser waren. Und da habe ich mir so ein bisschen angeschaut, wie steht's denn um die Nationen, die vor uns in diesem Medaillenspiegel stehen. Ganz oben Norwegen hast du gerade angesprochen. Und das finde ich super interessant. Norwegen ist ja so ein Land, dem es gut geht, generell. Die Norweger haben den größten Staatsfonds der Welt, fast 2 Billionen Euro. Und die Norweger haben seit dem Jahr 2015, das finde ich ganz cool, die Steuer, die auf Glücksspiel, Alkohol und Tabakware eingenommen wird, wird nur in Sport investiert. Das sind jährlich fast 500 Millionen Euro. Das heißt, sie investieren ganz stark in den Sport. Wer ist noch über uns? Die USA. Die USA ist ein Monstrum, was wir an sich, mit dem können wir uns nicht vergleichen. Also der Sportetat, beziehungsweise doch, der Sportetat des Deutschen Bundestages im Haushalt für 2025 betrug, glaube ich, um die, ich kann es dir genau sagen, 333 Millionen Euro, okay, für den gesamten Sport in Deutschland aus dem Bundesinnenministerium. Ja. Weißt du, wie hoch das Budget war von der Texas A&M, einer der größten Unis in den USA, für Sport im Jahr 2024?
Mehr.
Ja, tatsächlich war es mehr. Es war knapp 400 Millionen Euro. Es waren 450 Millionen Dollar, ja, was eine Uni ausgegeben hat.
Es ist ja auch rein kulturell bedingt ganz anderer Stellenwert, den Sport in den USA hat. Nicht nur die Förderung an sich, sondern glaube ich auch die Wettbewerbsbereitschaft ist ganz anders als in Deutschland oder auch in anderen europäischen Staaten und ist damit auch einfach, ja, muss man sagen, extrem weit fortgeschritten.
Weit fortgeschritten, aber ich habe heute auch in der Arbeit mit ein paar Leuten drüber gesprochen. In den USA ist ja Sport tatsächlich für viele auch der einzige Ausweg. Also wenn du in den USA als eine Person geboren wirst mit wenigen wirtschaftlichen Möglichkeiten, ist Sport der einzige Weg, wie du an eine College Education kommst, wie du an eine einigermaßen gute Ausbildung kommst. Dementsprechend ist es da was anderes. Aber nee, worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist eigentlich, ich sehe, dass der deutsche Sport, auch wenn der Etat in diesem Bundeshaushalt 2025 höher war als in den Jahren zuvor, zu wenig investiert wird. Ich sehe das, ich meine, wir sehen das auch im Fußball, man sieht es im Breitensport. Ich denke, auch wenn ich jetzt keinen direkten Vergleich habe, ob Deutschland jetzt die letzten Jahre wirklich viel besser war in den Olympischen Winterspielen, weil ich die noch nie verfolgt habe, es bildet sich ja so ein bisschen ab, weißt, im Fußball ist unsere Nationalmannschaft jetzt seit mehreren Jahren nicht erfolgreich. Im Damenfußball, wo wir jahrelang besser waren, läuft es auch nicht so gut. Bei den Sommerspielen, also bei den Olympischen Sommerspielen, können wir es ja eigentlich ganz verabschieden. Also außer Achter- und Vierer-Ruder und Zweier-Ruder und so ein paar andere Sportarten, wo wir überraschend gut sind, werden keine Goldmedaillen eingefahren. Und ich fand es ganz interessant, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Doch, ich weiß, wer das war. Das war der sportliche Leiter von den Berliner Füchsen. Der hat gesagt, in Deutschland wird zu viel Hoffnung in diesen einen Wundermenschen gesteckt. Also dieses eine Wundertalent, dieses eine Jahrhunderttalent, so wie ein Jamal Musiala, der uns damals 2022 zum WM-Titel schießen musste. Und ja, das waren einfach meine Gedanken dazu. Ich hoffe, Deutschland investiert ein bisschen mehr in Sport, weil Sport ist wichtig. Ich denke, für die Gesellschaft, für die Entwicklung einer Gesellschaft von Identität und bla bla, ist es ein relativ relevanter Punkt. Und dementsprechend hoffe ich, dass da auch mehr getan wird in der Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, du triffst so den richtigen Punkt. Ich finde immer, dieses Rummäkeln an sportlichen Ergebnissen und wir sind ach so schlecht, das ist immer so ein bisschen arg subjektiv und wird immer so von so, ich glaube, Otto Fricke hat sie Wohnzimmerathleten genannt, fand ich eigentlich, oder Sofaathleten, fand ich irgendwie ganz passend eigentlich, weil diese Kommentare kommen häufig von diesen Leuten, die so wie du und ich auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, den Sprung hätte ich auch noch gerade geschafft, in 2 Jahren stehe ich da auch. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man eben nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern eben einfach über diese Fragen hinter nachdenkt, es geht um die Förderung, es geht um die Mittel, es geht um die Ressourcen, es geht aber auch um die Frage, es geht um moralische und ethische Fragen, auch wie man mit Sport umgeht. Und ich glaube, zum Beispiel in Norwegen, das positive Beispiel, was es in vielen Dingen ist und mittlerweile auch im Fußball, das muss man ja auch sagen, wird Sport auch nochmal anders zelebriert. Da gibt es den Leistungswettkampf gar nicht so sehr und erst ab einem späteren Lebensalter. Und ich glaube, da geht es noch viel mehr um Spaß und Sport zusammenzubringen am Anfang und gar nicht so sehr, okay, gewinne ich jetzt gegen den anderen. Und das ist ein Ansatz, den man sich auch mal überlegen kann. Ich glaube, dass wir momentan auch im deutschen Fußball, wenn wir jetzt gerade über Fußball sprechen, auch da so ein bisschen neue Ansätze haben. Ich glaube, Hannes Wolf hat da ja auch mal lang und breit Vorträge gehalten und da gibt es schon einige Diskussionen. Aber ich glaube, wir stehen da noch ein bisschen am Anfang. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, würde ich sagen, wir machen mal den Bumper jetzt an die Stelle, damit wir offiziell auch im Fußballteil angelangt sind, beziehungsweise im Fußball- und Sportteil.
So, normalerweise, wenn wir so eine Aufnahme machen und Walle moderiert das alles, gehen wir im Normalfall, im Regelfall chronologisch vor. Das wäre in dem Fall die Champions League K.O.-Spiele, die es gab, die auch extrem interessant waren und auf die wir auch zu sprechen kommen werden. Allerdings haben du und ich ja beschlossen vor der Aufnahme, dass wir sehr gerne einen Blick werfen wollen auf die DFB-Pokal-Halbfinalpaarungen.
Richtig.
Meine Bayern müssen nach Leverkusen. Das ist die eine Paarung und in der anderen Partie muss der VfB sich gegen den BVB messen. Habe ich das richtig gesagt? Ich habe irgendwie das Gefühl, das habe ich gerade falsch gesagt.
VfB gegen BVB? Ich weiß nicht, in welche Abbiegung du genommen hast. Also Bayer Leverkusen gegen Bayern München und VfB Stuttgart gegen Freiburg am 21. und 22. April. Es ist natürlich, finde ich, also ich freue mich natürlich sehr, dass wir gegen den VfB ran müssen, nichts zuletzt deswegen, weil ich einfach doch mittlerweile einige gute Freunde habe, unter anderem die Stuggis sind Teil davon, da freue ich mich sehr mit den beiden und mit anderen auch über dieses Spiel zu sprechen, in Konstanz tummeln sich ja leider viele von den Schwaben. Ich bin gespannt, ich werde hoffentlich auch im Stadion sein, zum ersten Mal dann im Rhein-Neckar-Stadion, oder nee, es heißt nicht Rhein-Neckar-Stadion, wie heißt es? Neckar-Stadion oder Mercedes-Benz-Park oder was auch immer, die da in Bad Cannstatt rumstehen haben, aber ich werde mich hoffentlich an Karten bemühen, um dieses Spiel zu sehen, weil es wird sicherlich sehr spannend. Und auf der anderen Seite haben wir einen Kracher. Wir haben Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Bayer Leverkusen natürlich jetzt nicht so stark, aber Bayer Leverkusen war ja in der letzten DFB-Pokalsaison die Mannschaft, die euch den Gar ausgemacht hat.
Denn an der Stelle 2 große Fauxpas, meiner war noch viel größer, dass ich vergessen habe, dass Freiburg ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen ist. An der Stelle wirklich mehr Kulpa. Ja, tut mir extrem leid. Ich hatte alle Mannschaften auf dem Schirm. Also hättest du mich heute Mittag random gefragt, hätte ich es gewusst. Aber jetzt vor der Aufnahme, keine Ahnung, wie nennt man das? Lampenfieber, genau, Lampenfieber. Und in Stuttgart heißt die Arena seit neuestem, oder gar nicht mehr so neu, ich glaube mittlerweile sind es 2, 2,5 Jahre, ist es die MHP-Arena. Ja, genau.
Klingt nach Hoffenheim.
Mercedes-Benz-Stadion. Ja. Also, ich muss sagen, mich freut die Auslosung, weil es bedeutet, dass du und ich immer noch die Möglichkeit haben, das Endspiel dann gemeinsam zu schauen und unsere Mannschaften anzufeuern.
Das stimmt,
ja. Ich muss sagen, Leverkusen ist in meinen Augen ein sehr machbarer Gegner. Auch wenn die Bayern, meine Bayern, sich aktuell nicht in ihrer besten Form präsentieren, tut es ja Leverkusen überhaupt nicht. Also, wir hatten letzte Aufnahme ein bisschen darüber gesprochen, schaffen die jetzt den Aufbruch, weil sie hatten klar gewonnen? Ist es jetzt eine Mannschaft, vor der man sich in Acht nehmen muss? Und dann kam wieder das Wochenende und Leverkusen hat uns gezeigt, so, nee, das war False Alarm, alles zu schnell. Union Berlin hat die zu Hause geschlagen. Klar, Union Berlin auch ein unangenehmer Gegner in vielen Malen gewesen, aber Leverkusen kommt die Saison einfach nicht, nicht aus den Startlöchern. Wir werden ja gleich noch über die Champions League sprechen, da haben sie ein anderes Bild gezeigt von sich, aber ich bleibe dabei, ich denke, es ist ein sehr machbares Los, also ich denke nicht, dass es ein Problem sein sollte, und es ich hoffe, dass die Bayern so ein bisschen die Motivation haben, nach 6 Jahren endlich mal wieder ins DFB-Pokalfinale einzuziehen, weil es kann ja nicht sein, dass ich lang jetzt in Berlin lebe und noch nie meine Mannschaft im DFB-Pokalfinale erlebt habe.
Du hast recht,
wobei zuvor, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, beziehungsweise bevor ich nach Berlin gezogen bin, war das an sich ein Pflichttermin. Also als Bayern-Fan hast du dir zu Beginn der Saison im August schon ein Hotelzimmer in Berlin für den Mai gebucht. Okay, ja, ich wollte da an der Stelle sagen, es kann natürlich noch gefährlich werden. Das würde ich gar nicht absprechen. Also wenn Bayern sich weiter in der Champions League qualifiziert, denke ich natürlich auch, dass der Fokus darauf liegen wird und natürlich auf der Zementierung der Spitze in der Liga. Aber wenn überhaupt nichts falsch läuft, wenn jetzt Olise fit bleibt, wenn Kane fit bleibt, wenn Kimmich keine Querpässe in den Strafraum mehr spielt, dann sehe ich da keine Gefahr, dass die Bayern im DFB-Pokalfinale stehen werden. Und daher meine Frage an dich, wie siehst du es denn bei dir?
Ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon immer wieder auch drüber gesprochen, Freiburg im Halbfinale ist Wahnsinn. Es ist ein Spiel bis ins Finale und ich habe dieses Finale einmal schon erlebt. Und das war eines der bedeutendsten Tage in meinem Leben. So, das war schon nochmal ein Level an Emotionen, die da auch aufkommt, jetzt auch wenn ich drüber spreche. Es gibt auch eine sehr schöne Doku drüber, das ist schon was Besonderes. Deswegen, ich glaube, wenn Freiburg nochmal ins Finale kommen würde, wäre sehr viel Schmerz auch dabei, weil eben es ist so, so schwer, das zu gewinnen, dass ich einfach fast zu viel Angst hätte, nochmal diesen Schmerz durchleben zu müssen. Und diese Tragödie. Und man muss ja sagen, damals hat Freiburg relativ bitter verloren gegen Leipzig im Elfmeterschießen. Und ich befürchte, dass der Gegner, den sie jetzt bekommen würden, wenn sie es gegen Stuttgart sogar schaffen, was sowieso auch schon sehr, sehr schwer wäre, dann FC Bayern wäre, der ja meiner Meinung nach fast unschlagbar ist. Und ich bin echt gespannt. Ich freue mich wirklich, dass wir gegen Stuttgart spielen, weil ich finde, Stuttgart ist eben auch einfach durch die Verbindung, die ich habe, ein attraktiver, ein anspruchsvoller, aber auch, finde ich, nichtdestotrotz ein schlagbarer Gegner am Ende. Es ist nicht so, dass es komplett unwahrscheinlich ist, dass wir es schaffen. Es wird ein richtig geiles Abendspiel in der MAP-Arena in Bad Cannstatt. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und wenn wir es nochmal ins Finale schaffen, egal gegen wen dann, gegen Bayer oder gegen Bayern, es wird ein großartiger Tag werden, weil dann ist die ganze Stadt dort. Und die ganze Stadt wird sich an diesem Abend versammeln vom Fernseher und für den SC Freiburg die Daumen drücken. Und es ist einfach sonderbar, weil einfach sich die Saison damals, 2021-2022, einfach anders angefühlt hat, weil es eine Saison war, die zum ersten Mal Freiburg so richtig, richtig als Top-Team, wo ich das wahrgenommen habe, seit 2013, und Freiburg wirklich sehr guten Fußball gespielt hat, beim jungen Nico Schlotterbeck einen sehr, sehr guten Innenverteidiger hatte, so einen richtigen Star. Kevin Schade hat angefangen zu zocken. Also es war so eine Aufbruchsstimmung, die sich ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder auch gezeigt hat, auch mit europäischen Platzierungen. Unter anderem auch das 6-0 in der Saison gegen Borussia Mönchengladbach. Dass dieses Endspiel sich auch sehr natürlich angefühlt hat und es hat sich irgendwie so reingepasst in die Saison. Und jetzt wäre es irgendwie zumindest etwas merkwürdig, einfach weil die Saison so ein bisschen, ja, etwas stolperig wirkt. Aber trotzdem, es ist einfach unglaublich erfolgreich, die Zeit, die wir gerade auch als SC-Fans haben. Deswegen, ich nehme alles mit, was kommt. Und das Halbfinale ist das erste Spiel erstmal auf dem Weg dahin jetzt ins Finale, wo wir echt noch viele vor uns haben. Aber es wird richtig spannend. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auch, wie wir spielen werden. Weil ich finde immer, Pokal, das hat sich auch gegen Hertha gezeigt, ist wirklich einfach was anderes, gerade in den späten Spielen am Viertelfinale.
Dann bleiben wir doch dabei. Du sagst, dein Gegner ist machbar. Ich sag, mein Gegner ist machbar. Dementsprechend scheint es so zu sein, dass unserem Traumfinale nichts mehr im Weg steht. Wär extrem geil. Ich freue mich, also ich hoffe natürlich, dass du dann nach Berlin kommst. Ich empfange dich sehr. Ich habe eine schöne Couch, auf der kannst du dann Platz nehmen. Du hast ja schon mal bei mir genächtigt. Dementsprechend hoffe ich, dass es klappt. Und ich sag's mal so, hier on air, wenn Freiburg gewinnt, dann geht der Abend auf mich.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Es gibt ja Szenarien, wo alles möglich ist, sagen wir es so.
Es ist nach wie vor Fußball. Wie hat einer unserer größten Trainer der deutschen Fußballgeschichte gesagt, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Das Spiel ist erst dann vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Also es gibt genug Fußballweisheiten, die vielleicht dein SC, dein Breisgau-Brasilianer ein bisschen Hoffnung machen können. Stuttgart ist machbarer Gegner, du hast gesagt, in der Bundesliga läuft es aktuell nicht unfassbar rund. Es läuft nicht schlecht, es läuft aber nicht unfassbar rund. Dementsprechend schauen wir mal, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber ja, wir belassen es dabei. Wir denken, dass unser Traumfinale machbar ist. Und vielleicht ist jetzt ein ganz guter Punkt, um einen Themenswitch zu machen. Richtig. Weg vom nationalen Pokal. Oder willst du noch was sagen?
Nee, ich habe eigentlich, glaube, alles wurde gesagt. Es gibt zwei Spiele. 1. April ist Feiertag. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Gerade auch wirklich, ich bin echt gespannt auf meine Stuggis hin. Also was, der VfB muss auch mal wieder gehumbelt werden, so ein bisschen.
Ja, also ich finde, 3-3 gegen Heidenheim ist humbling genug, aber bevor wir zur Bundesliga sprechen kommen, geht's nochmal oder richten wir den Blick nach, wo willst du denn anfangen? Es gab Champions League K.O.-Spiele, für alle, die es nicht mitbekommen haben, seit zwei Saisons, also jetzt zum zweiten Mal in der Geschichte des Fußballs, gibt's nicht ein Achtelfinale direkt nach der Gruppenphase der Champions League, sondern eine K.O.-Phase, wo sich die Platzierungen 9 bis 24 um einen Platz im Achtelfinale battlen. Und es waren, ich habe eigentlich gesagt, langweilige Paarungen, aber ich habe fast alle Spiele geschaut und ich muss sagen, es war richtig geil.
Ja, also du hast absolut recht, es war nicht das drin, was drauf stand. Ich habe heute einen sehr guten Tweet gelesen und zwar habe ich gesehen, dass jemand geschrieben hat bezüglich auf das Ergebnis von Bodo Glimt gegen Inter Mailand, wo Bodo Glimt 3-1 gewonnen hat. Das ist so eigentlich die klassische Managerkarriere bei FIFA, wo du dir so einen schlechten Verein suchst und den so hochspielst. Wenn du die Ergebnisse von Bodo Glimt anschaust gegen Manchester City, Inter Mailand und Arsenal und so weiter. Das fand ich sehr akkurat, weil ich finde, das ist schon, das muss man nochmal, es ist eigentlich der Elefant im Raum, dass ein norwegischer Fußballverein nördlich des Polarkreises, da die Leute, die diese Top-Mannschaften regelmäßig einfach schlägt. Und zwar nicht irgendwie so mit Glück, sondern halt mit Präzision und mit Taktik und auch wirklich mit sehr viel Emotion natürlich, aber es ist schon was Besonderes. Und gerade jetzt auch diese Mannschaften sind nicht irgendwelche europäischen Mannschaften, sondern es ist ja die Elite und gerade mit Inter Mailand ja jemand, der letztes Jahr noch im Finale stand. Und das finde ich schon eigentlich sehr, sehr krass. Ich bin jetzt mal gespannt natürlich, wie es jetzt dann natürlich in Inter Mailand ist, wo nicht der Kunstrasen ist. Aber trotzdem ist es ja mal ein relativ komfortables Ergebnis, mit dem die da ins Rückspiel reingehen. Oder was sagst du dazu?
Absolut. Und ich finde es an der Stelle sehr schade, dass Weil uns heute nicht begleiten kann, weil er derjenige war, dass wir eben bei dieser Partie diesen Gigantensturz erleben werden. Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. In keinem Moment hatte ich das Gefühl, dass Bodo Glimt eine Premiere in der K.O.-Phase macht und dass Bodo Glimt der Underdog ist. Weil die haben wirklich mit offenem Visier gespielt und ich glaube, das war für Inter Mailand eine Überraschung. Bodo Glimt ging in Führung recht, also kurze Zeit danach, das 1-1, aber die haben sich davon irgendwie nicht beeindrucken lassen. Ich muss sagen, das war souverän, das hat Bock gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, dass sie jetzt im Rückspiel die Nerven behalten, weil es kann natürlich auch sein, Inter Mailand hat da die erfahreneren Spieler. Die haben, wie du gesagt hast, Spieler, die jetzt im Finale standen letztes Jahr, die standen in den letzten 4 Jahren zweimal im Endspiel. Also Inter hat die Spieler, die eigentlich für so Spiele gemacht sind. Also so ein Comeback wäre durchaus möglich, aber ich glaube, es würde die gesamte Fußballwelt freuen, wenn Inter auf der Strecke bleibt. Aber ich finde, diese K.O.-Phase war ein extrem gutes Beispiel von dem, was ich mal vor einigen Wochen mit euch ansprechen wollte, nämlich ein bisschen der Downfall des italienischen Fußballs, weil nicht nur Inter Mailand wurde überrascht, sondern Juve hat gegen Gala verloren, das ist jetzt keine Überraschung an sich, aber 5-2 ist schon ein Wort.
Absolut, das ist ein guter Punkt, dass du es sagst. Ich glaube, das kann man anschließend darauf auf jeden Fall sagen. Wir haben auch, abgesehen davon, ist es wieder möglich, dass die italienische Nationalmannschaft wieder nicht bei der WM teilnimmt. Das dritte Mal in Folge. Also es ist ja nicht nur auf dem Level der Liga problematisch, sondern wir haben eben auch das Gleiche, was den nationalen Fußball angeht. Also du hast absolut recht, die Serie A und der italienische Fußball haben erhebliche Probleme. Ich finde es extrem traurig, weil, wie du weißt, bin ich auch ein sehr großer Fan vom italienischen Fußball. Und ich glaube auch, dass er eigentlich eine attraktive Liga ist. Aber wir haben mit Atalanta eine Niederlage, wir haben mit Juventus eine Niederlage und wir haben mit Bodo Glimt eine Niederlage, relativ deutlich in allen drei Spielen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, Cuvades Italia?
Ja, absolut. Also ich denke, Bodo Glimt muss sich halten, dann wäre das möglich. Juve ist raus, meiner Meinung nach. Also das lässt sich Galla nicht nehmen. Natürlich Heimvorteil beim Hinspiel. Alle sprechen von diesem Hexenkessel, das sich im Galla-Stadion abspielt, aber das lassen die sich nicht mehr nehmen. Und Dortmund hat das extrem souverän gemacht. Und wie gesagt, bei Atalanta fehlt eben Adama Lukman. Deswegen sehe ich da keine Gefahr. Ich gehe mal alle Spiele kurz durch. Und es gibt nämlich zwei Ergebnisse, auf die ich noch auf jeden Fall zu sprechen kommen möchte.
Ja.
Monaco gegen PSG, sehr schade. Ich habe es gesehen, Monaco war besser. Monaco war in Führung. Monaco hätte eine kleine Überraschung liefern können, aber PSG ist einfach so stark besetzt, dass es schon eine Überraschung wäre, wenn sie diese K.O.-Phase nicht schaffen. Da widersprich mir gerne, aber ich denke, da wird es auch im Rückspiel keine Überraschung geben. PSG wird da souverän weiterkommen.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Karabakh, Newcastle, 6-1, Newcastle souverän gemacht, Anthony Gordon 4 Tore, da wird auch nichts mehr anbrennen. Olympiakos hat zu Hause 2-0 gegen Bayer Leverkusen verloren, Patrick Schick findet mal wieder sein Torinstinkt, das ist gut. Brügge gegen Atletico Madrid mit einem 3-3, da ist noch alles offen.
Das ist krass,
jetzt ja. Haben wir alle Partien besprochen und jetzt kommen wir auf die Partie zu sprechen, die leider nicht wegen des Fußballerischen, sondern aus anderen Gründen in den Zeilen stand weltweit, nämlich Benfica, Real Madrid, nur ich überlasse mal gerne die Bühne, gib uns deine Einschätzung zu dieser Partie, zu dem, was da passiert ist.
Ja, also ich meine, rein vom Ergebnis her muss man ja sagen, dass Real Madrid durch ein Traumtor von Vini Junior insgesamt wahrscheinlich auch schon einigermaßen verdient gewonnen hat, aber rein ergebnistechnisch ist da noch im Rückspiel alles offen für die Jungs von Mourinho. Im Mittelpunkt, da müssen wir jetzt kurz drüber reden, stand natürlich der Rassismusvorwurf von, lass mich den Namen nicht falsch sagen, Prestiani, oder wie heißt er? Prestiani, genau, gegen Vini Junior, der ihn beleidigt haben soll, rassistisch, nach seinem Torjubel. Jetzt ist es so, dass nicht ganz so klar ist, was eigentlich jetzt passiert ist. Es stand dann im Raum, dass er nicht rassistisch beleidigt wurde, sondern homophob, was es keineswegs besser macht. Aber es ist ja eine leider, muss man sagen, wiederkehrende Vorwurf gegen Vini Junior, Gegenspieler von Vini Junior, der erhoben wird, dass er immer eben rassistisch beleidigt wird. Und das ist natürlich tragisch, das ist natürlich schade. Ist natürlich ein Spieler, der generell einfach polarisiert, aber es rechtfertigt und es entschuldigt auf in keinster Weise eben rassistische Ausfälle gegen ihn. Zumal er auch als Spieler natürlich auch ein Wahnsinnsfußball teilweise spielt. Und deswegen, es macht einen traurig. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und natürlich kann man daraus nicht erahnen, was wirklich auf dem Platz passiert ist. Ich glaube natürlich, dass die Mannschaft von Real Madrid und gerade auch Vini Junior da sehr, sehr hellhörig sind, zu Recht. Und auch finde ich es gut, dass jetzt der Spieler auch suspendiert wurde, weil einfach, selbst wenn es nur eine andere Beleidigung war, ich finde, es hat es nicht im Fußball zu suchen. Klar, die Emotionen kochen hoch, aber wie gesagt, es rechtfertigt nicht diese Scheiße. Also man muss sich immer wieder auf den Boden der Tatsachen gehen und da muss ich sagen, hat Benfica sehr schlecht reagiert, auch Mourinho sehr schlecht reagiert, weil die Rechtfertigung, die Entschuldigung, die waren zu schwach. Und es darf, also es ist einfach diese Grundsatzsache, rassistische Ausfälle rechtfertigen nichts. Keine Provokation seitens Vini Junior, kein dummes Rummachen seitens Vini Junior, weil das kennen wir von Vini Junior. Vini Junior ist ein polarisierender Spieler, ist ein provokativer Spieler, ein Spieler, den ich persönlich auch sehr, sehr, sehr unsympathisch finde, der sehr, sehr viele Sympathien auch schon verspielt hat, zu Recht, meiner Meinung nach. Aber es rechtfertigt keine rassistischen Ausfälle und da muss man klar und in der Sache sein, da muss man auch hart in der Sache sein, da muss auch dann irgendwann auch eben so eine Suspendierung folgen, auch eine längerfristige Suspendierung und auch eben dann eine Einordnung folgen von den Medien, von den anderen Vereinen, auch vom europäischen Fußball.
Du hast alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Ich fand Mourinhos und Benficas Reaktion falsch. Also, dass Mourinho da kam mit diesem, wir können gar nicht rassistisch sein als Verein, weil ja, Eusebio unser maximaler Star ist. Da an der Stelle, für die es nicht gehört haben, Vincent Kompany hat eine unfassbar starke Pressekonferenz gehalten, wo er meinte, ja, Eusebio war in den 60er Jahren, 70er Jahren ein schwarzer Spieler, der hat wahrscheinlich einen Rassismus erlebt, den wir uns gar nicht vorstellen können. Und er konnte zu dem Zeitpunkt ja nichts sagen, weil er wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit der einzige schwarze Spieler oftmals auf dem Feld war. Dementsprechend Mourinho sehr schwach an der Stelle, Benfica auch sehr schwach. Zu Vini Junior noch. Es gibt keinen Spieler auf dieser Welt, der so unsympathisch ist.
Wahrscheinlich
der nicht. Der Typ ist so unsympathisch, dass sogar die Ballon d'Or Regelungen für ein Jahr geändert wurden und die dann auch diese dritte Regelung eingeführt haben, dass man nett sein muss, um den Ballon d'Or zu kriegen, weißt du, als Rodri den bekommen hat. So unsympathisch ist der. Wie du gesagt hast, das rechtfertigt nicht, dass man ihn beleidigt. An der Stelle wundere ich mich auch, weil das ist jetzt so ein bisschen mein Take, du kannst mir da gerne widersprechen, weil du als aktiver Spieler ein bisschen offensiver eingesetzt warst als ich. Ich war in meiner aktiven Karrierezeit, die jetzt nicht so lang war, aber schon auch nicht erfolgreich, war ich immer defensiv eingesetzt. Und wenn ein Spieler wie Vini Junior mir begegnet ist, der mich getunnelt hat, der ein Traumtor gegen mich geschossen hat, der getanzt hat oder whatever, dann habe ich nichts gesagt, sondern habe ihn in irgendeiner Aktion so dermaßen umgebolzt, dass er nicht mehr das gemacht hat, weißt? Also ich verstehe nicht, wie ein Profispieler, wie dieser Bristiani nun mal ist, wieso er die Sache nicht anders handelt. Natürlich ist jetzt mein Vorschlag, dass man Vini Junior die Haxen bricht, wenn er provokativ ist, nicht gut, verstehe ich. Aber bevor man so ausfällig wird, bevor man wirklich bewusst das Shirt über den Mund hält, weil das finde ich, das beweist die Tatsache, dass er was Schlimmes gesagt hat. Weißt, hätte er ihn wie anscheinend seine Mitspieler gesagt haben, als Marigon, also als Schwuchtel bezeichnet, dann hätte er vielleicht es nicht getan. Oder hätte er ihn als Arschloch oder als Eierkopf, whatever. Dann packst du nicht dein Shirt oben drüber. Aber wenn du dein Shirt über deinen Mund ziehst, dann gehst du ja wirklich davon aus, dass irgendjemand dir die Lippen liest, wenn du eine rassistische Beleidigung von dir gibst. Dementsprechend gehe ich da auch bei dir mit. Die Suspendierung ist auf jeden Fall klar. Aber an der Stelle wieder meine Frage, warum haut man den Typ nicht einfach um? Ich habe ein ganz gutes Beispiel, ich werde jetzt nicht vergessen, das letzte Mal, wo ich in einem Verein gespielt habe, war mit 16 und es gab einen Spieler, der hat mit einem Rainbow-Flick nach einer Ecke mich ausgetrickst, okay? Also ein typischer JJ Okocha. Ich stand da so 3-4 Minuten, dachte mir, okay, komm, was mache ich? Jetzt kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das war schon ein bisschen dumm, soll ich ihm was sagen? Nee, okay, komm, alles, entspann dich, Hannes. Dann kam die nächste Szene, er hat mich getunnelt. Dachte mir, okay, das war's jetzt. Ich bin ihm hinterhergerannt und habe ihn so umgebolzt, dass er ausgewechselt werden musste.
Okay, damit ist die Frage, ob das jetzt die richtige Antwort ist, aber ja, also nee,
natürlich nicht.
Ja, aber es ist eine Frage, die berechtigt ist natürlich, weil also ich persönlich, ich muss schon sagen, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, diese 90 Minuten, glaube ich, sind das was, also da ist ja jeder anders, aber es gibt viele, die da emotional so dermaßen auf Hochtouren sind, dass da eben halt auch mal das ein oder andere falsche Wort rausrückt. Ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung kann das sagen, dass ich da schon auch auf 110 bin und da teilweise Sachen sage, die vielleicht nicht angebracht sind.
Und ich habe mit dir zusammengespielt, ich kann das durchaus bestätigen, aber genau. Du wärst ja nie ausfällig, weißt? Also ja. 110 ist noch nett ausgedrückt, nur du warst bei dem einen Spiel, wo wir 5-4 verloren haben, auf 270.
Genau, das eben, aber deswegen, also das ist jetzt nicht, ist, wie gesagt, Verständnis bedeutet auch in dem Fall nicht Zustimmung, sondern ich glaube, man muss schon verstehen, dass die Spieler dort auf einem emotional betrachtet sehr, sehr hohen Level stehen. Und ich glaube, dass so jemand wie die Junior mit seiner Art, wie er spielt und mit seiner persönlichen Art da schon extrem mit dem Finger in die Wunde fasst, sozusagen. Aber ich kann mir halt, also es ist halt einfach auch so eine lächerliche Beleidigung. Also da fehlen mir ja schon fast die Worte. Und es ist halt einfach, ich glaube, im Grunde ist es einfach Dummheit. Es sind Menschen, die einfach schlicht und einfach auch dumm sind, die vielleicht auch keine gescheite Erziehung genossen haben, die irgendwie, sei es auch in einem Club spielen, wo ein Schwarzer der wichtigste Spieler aller Zeiten war. Das ist einfach sowas, ein so hohes Maß an Lächerlichkeit leider, dass Lächerlichkeit, es ist auch zu niedrig, es ist einfach bösartig und wenn es jetzt wirklich die Beweise geben sollte, wenn es wirklich so klar ist, dann muss eigentlich mal, und ich sage jetzt mal einfach mal, ich gehe jetzt mal in die Richtung, so ein Spieler nie wieder spielen dürfen. Also wirklich ganz klar, dass wirklich mal ganz klar gesagt wird, nein, deine Karriere ist vorbei. Weißt du, so, dass man wirklich mal ganz radikal sagt, ne, du hast die Chance vertan, dass du im Fußball ehrenvoll spielst, weil wir haben die Respektwerte, wir haben No to Racism und sowas.
Ich gehe damit. Also tatsächlich ist es lächerlich, dass vor jedem Spiel oder vor vielen Spielen eben diese No to Racism Plakate hochgehalten werden, dass immer gesagt wird, Fußball ist für alle und im Fußball sollen sich alle frei fühlen und dann kommt ein Spieler damit durch. Ich finde eine lebenslange Sperre hart, aber angemessen. Und ja, also es wird nicht passieren. Okay, das wird einfach nicht passieren, weil auch da die UEFA viel zu lahm ist, Benfica viel zu lahm ist, Benfica schon gezeigt hat, dass sie zu lahm sind, aber naja. Ich wollte nur kurz sagen, es entschuldigt natürlich gar nichts und ich weiß auch nicht, warum ich den Satz so anfange, aber es ist ja nicht allzu überraschend, dass ein argentinischer Spieler sich gegenüber schwarzen Spielern so äußert, weil wir alle erinnern uns daran, die Argentinier, die argentinischen Profi-Fußballspieler, die die WM geholt haben, gell? Also Enzo Fernandes war dabei, Otamendi war dabei, die haben ja gesungen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Text ging, aber es ging dann darum, dass die Nationalmannschaft, dass die französische Nationalmannschaft hier keine Franzosen sind, sondern alles Afrikaner. Mhm. Schaut ihr euch doch an, wie die aussehen. Also natürlich, generalisieren darf man nicht und es sind nicht alle argentinischen Spieler so, aber es ist schon überraschend, dass so Rassismus-Eklats dann doch ab und zu aus der Ecke der Welt kommen.
Ja, also durchaus hast du auch einen Punkt, der da mit Rolle spielt. Ich glaube, da gibt es durchaus sicherlich andere Auffassungen, leider. Ja, ich glaube, wir können das Thema auch heute nicht wieder gut machen. Es ist einfach leider Gottes ärgerlich, dass man da jede Woche, oder nicht jede Woche, aber so oft drüber reden muss. Und wie gesagt, hier nochmal an der Stelle auch gesagt, wir nehmen wir wollen das auch keiner Weise rechtfertigen. Die Provokationen rechtfertigen es auf keinster Weise, in keinem Fall. Entschuldigen Sie es auf keinen Fall. Es ist immer falsch und ich finde, und da sind wir uns, glaube ich, eben einig, es muss einfach eine ganz, ganz klar harte Bestrafung geben. Und es muss klar gewagt werden. Also das ist, glaube ich, der einzige Weg, der irgendwie noch helfen kann. Eben lebenslanges Spielverbot wäre mein Traum. Oder zumindest, sage ich mal, 20 Spiele Sperre und, was weiß ich, keine Ahnung, soziale Dienste oder sowas. Aber bevor wir jetzt hier ins Abdriften geraten, ein Vorschlag, wir wenden uns positiveren Sachen zu und das ist mein Fast-Spieltagssieg bei Kicktipp aktuell, oder wie sieht's bei dir aus?
Ja, bevor wir zu Kicktipp aktuell gehen, wollte ich dich noch ganz kurz eine Sache zur Champions League fragen. Du hast ja jetzt ein paar Spiele gesehen. Hat sich dein Bild geändert? Hast du einen neuen Favorit, wo du denkst, die Mannschaft hat es zwar nicht direkt ins Achtelfinale geschafft, aber die war jetzt so überzeugend, dass ich sie als Favorit sehe, oder denkst du nach wie vor, dass es Arsenal ist?
Naja, aber komm, das ist ja jetzt eine einfache Frage. Es ist Galatasaray. Abdu 9974, also, na, man muss jetzt schon mal sagen, dass wir haben uns alle lustig gemacht über Abdu. Ganz Social Media Deutschland, Fußball Deutschland hat sich lustig gemacht über ihn und man schuldet ihm ein bisschen was. Also ich finde das schon bemerkenswert, dass Galatasaray doch eigentlich da eine richtig gute Truppe zusammen hat. Klar, Juventus ist vielleicht jetzt auch nicht das beste Team aller Zeiten, klar. Aber wir haben auch Juventus gesagt, die sind wieder gut, ne? Die haben wieder auch ein paar gute Spieler. Das ist nicht die beste Mannschaft wie 2015, aber Juventus ist eigentlich auch auf einem guten Weg. Und die schlagen die mal 5-2 jetzt so einfach. Das finde ich schon bemerkenswert. Vielleicht ein bisschen zu viel, ein bisschen overperformed. Aber trotzdem muss man da sagen, Galatasaray, ich sag jetzt mal so, will dir ein bisschen wilder Guess, aber könnte ich mir vorstellen, dass die so ein bisschen mit Glück, ein bisschen mit Aura ins Halbfinale schaffen.
Okay. Wärst du bereit, eine Wette mit mir hier live einzugehen?
Natürlich, immer.
Okay, komm, dann. Ich weiß hier, doch, ich weiß, wenn du nach Berlin kommen solltest, weil deine Mannschaft im DFB-Pokalfinale steht, egal ob sie gegen meine Bayern spielen oder nicht, der nächste Rührmdöner. Weil ich glaube, den feierst du auch.
Ja, was willst du wetten? Ja. Wir haben schon zwei Wetten, ne?
Ja, wir haben schon zwei Wetten, genau. Und du hast ja gerade erwähnt, dass das Juve nicht, das Juve ist von 2015. Du kriegst von mir 10 Euro, wenn du mir sagen kannst, wie der Torwart von Juve heißt.
Rührmdöner oder 10 Euro? Ich weiß gar nicht.
Okay, dann machen wir die 10 Euro jetzt live on air. Wenn du mir verraten kannst, wie die Nummer 1 von Juve heißt, PayPal ich dir jetzt 10 Euro.
Mike Maignan? Nee, der ist in AC Mailand. Mhm, lass mich guessen. Wer war denn das nochmal? Wieso? Wie kommst du drauf, wenn ich fragen darf?
Weil es eine Zeit lang gab, wo wir das alle gewusst hätten, aber heutzutage halt nicht.
Nee, ich weiß es nicht. Sag mir.
Ich kann es dir sagen, das ist Michele Di Gregorio, aber okay. wenn ich es nicht, also ich habe es halt vor 3-4 Tagen gehört, ansonsten wüsste ich es auch nicht. Aber okay, du hast recht, du wolltest gerade schon den Switch machen in unseren nächsten Themenblock. Wir haben echt viel über Champions League gesprochen, wir haben über wichtige Themen gesprochen, aber wir gehen jetzt rüber in deine Herzensrubrik, nämlich Kicktipp aktuell.
In unsere Herzenskategorie. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich lange nicht mehr so über den Spieltagssieger gefreut wie diese Woche. Oder? was sagen wir dazu? Es ist die Rückkehr des Königs, es ist Comeback der Woche, es ist JJ Checker auf dem Vormarsch, 9 Plätze nach oben mit 14 Punkten, und wer JJ Checker nicht kennt, er hat praktisch unsere erste Kicktipp-Runde gewonnen 2023/24, wenn mich nicht alles täuscht. Der Name ist Programm. Ja, also liebe Grüße nach München, mein lieber Checker. Ich freue mich, dass du wieder in alten Gefilden wandelst und vielleicht auch nochmal in die Spitze eingreifst, zumindest in die Top 10. Hast du gut gemacht, 14 Punkte bei dem echt schwer zu tippenden Spieltag. Sehr, sehr gut. Ich war lange Zeit auch Spieltagssieger zusammen mit Checker. Ich hatte auch teilweise 14 Punkte leider dann doch nicht gehalten, gerade eben, weil plötzlich VfB Stuttgart natürlich mal nicht gegen den Heidenheimer FC gewinnt mit 12 Punkten, aber trotzdem 2 Plätze hoch. Und Hannes, du auch, muss man sagen, aber nur mit 8 Punkten. Walle dagegen kann ich so ein bisschen auf Abstand halten, 6 Punkte mehr als er gemacht. Da bin ich doch auch froh drum. Und ansonsten hatte ich auch kurz gedacht, dass es Pete Crouch wird mit 11 Punkten, aber der hat dann tatsächlich trotz eines 6-7-Tippes für den FC Augsburg gegen Wolfsburg leider nicht die Spieltagskrone erlangt. Wir haben in den oberen 3 Plätzen, wir haben sogar in den oberen 6 Plätzen keine Veränderung bisher. Sheriff hat sich behauptet, 4 Punkte Abstand gegenüber Franzi, Timo, Ekopo, Schirle 7-9, Coligno, die bleiben alle auf den gleichen Plätzen. Ich glaube, es wird richtig spannend am Ende der Saison noch, zumindest bei den ersten 2 Plätzen. Das ist noch alles nicht gegessen. Selbst Timo und Ekopo, würde ich sagen, können da noch eingreifen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Hast du noch einige Worte zu diesem Spieltag?
Ja, dass es mich freut, dass ich nach wie vor unser Dreiergespann anführe. Weil
aber knapp, aber knapp.
Aber knapp, aber weil ich muss sagen, den Angriff auf die obere 10 Plätzen, ich hatte mir mal Top 10 vorgenommen, ich glaube, das wird schwer, außer ich habe da so einen unfassbaren Run wie Checker, aber sonst ist es mir halt einfach nur wichtig, euch beide zu schlagen. Genau, das ist alles, was ich sagen will, und tipp fleißig weiter, weil wir müssen Sheriff einholen, also egal, wer ihn einholt, die Person kriegt von mir eine Fanta ausgegeben.
Es ist also wichtig, heute bist du spendabel, Wahnsinn. Also hast du ein Gehaltscheck, ist neu.
Weil du noch nicht gewonnen hast.
nur weil der Monat kürzer geht, hast du nicht mehr Geld am Ende, ne?
Stimmt. Weniger tatsächlich, weil ich die ganze Zeit denke, ach, der hat ja nur 28 Tage.
Genau, aber ich muss sagen, also JJ Checker, das Name, ich finde das so geil bei unserer Tipprunde, das ist so, wenn ich den Namen so vor mir sage, das ist wie so ein alter Königsname, der sich durch die Aura, also es ist wirklich Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Der Name, es ist wirklich, also nicht nur er, es sind ja alle, ganz viele Namen, die da immer so rum tänzeln in dem ganzen Gefilde. Also das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich freue mich, liebe Grüße an alle, die mitspielen, und wie gesagt, Hannes hat es schon erwähnt, macht fleißig weiter. Der Spieltag, die Saison hat 34 Spieltage, nicht 22 oder 23, deswegen immer weiter tippen, das ist immer echt die gute Regel. Und vor allem, wir haben ja dieses Jahr noch ein zweites Tippspiel, ne? Das darf man nicht vergessen. Durch die WM 2026 wird es auf jeden Fall auch da nochmal, vor allem mit so vielen Spielen, durchaus spannend werden.
Ja, auf jeden Fall, du hast es gesagt. Mehr zu diesem Thema kann man jetzt auch nicht sagen. Normalerweise würden wir jetzt rübergehen in unser allergeliebtes VBH-Quiz. Dadurch, dass wir zu zweit sind, wird es diesmal ausfallen. Obwohl, ich würde gerne diesen Slot nutzen, um eine Sache klarzustellen aus dem Quiz der vergangenen Woche. Für die nicht dabei waren, ich hatte ein bisschen Unterstützung bei der Quiz-Erstellung. Wir haben ein Imposter-Spiel gespielt. Hört euch das gerne an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und einer der Begriffe, einer der Konzepte, die wir erklären mussten in diesem Imposter-Spiel, war der dritte Mann. Und ich weiß noch, wir drei haben gedacht, dass da vielleicht ein Fehler passiert war bei der Erstellung der Konzepte. Ich muss es an der Stelle hier klar machen, dass es nicht ein Fehler war, sondern der dritte Mann ist tatsächlich eine Spielführung, in der drei Spieler angreifen, Spieler A, B und C, und der Spieler A, der Spieler B und der Spieler C wechseln ihre Positionen, während der Ball hin und her gespielt wird, so dass der dritte Mann irgendwann mal alleine vorm Tor steht. Dementsprechend heißt es der dritte Mann. Das wussten wir nicht. An der Stelle wurde mir nochmal der Auftrag gegeben, zu hinterfragen, was uns eigentlich die Berechtigung gibt, einen Fußball-Podcast zu haben. Aber nee, mir war es einfach nur wichtig, das klarzustellen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, in unserer letzten Folge war das Quiz nämlich ein Imposter-Game. Und wie schon erwähnt, dieses Mal leider kein Quiz, sondern nur, was haben wir mitgebracht? Ein Special, weil wir zu zweit sind und Papa ist nicht zu Hause.
Papa ist nicht zu Hause, wir haben ein kleines Kickbase-Spezial am Start.
Genau, sowohl Noah als auch ich spielen extrem gern Kickbase. Und Walle ist da so ein bisschen anti, dass wir das hier aufführen. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, nutzen wir noch ein paar der Minuten, die wir haben, und reden über unser Kickbase.
Genau, also man muss ja sagen, Kickbase ist meine neue Heimat geworden diese Saison. Und ich muss sagen, ich bin dermaßen abgefuckt von diesem Spiel. Ich werde es, glaube ich, nicht weiterspielen ab der nächsten Saison, weil es bestimmt meinen Alltag, es bestimmt mein Denken, es bestimmt mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist wirklich ein sehr wahnsinnig eingreifend in den Alltag, weil man ja die ganze Zeit irgendwie am Handeln ist. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen. Kickbase ist ein sogenanntes Fantasy-Football-Manager-Spiel, wo du dir im Prinzip die Spieler, die in der Saison spielen, kaufst und verkaufst und ein Team zusammenstellst und die, je nachdem, wie sie spielen, eben Punkte erlangen. Und der Spieler, der die meiste Punkte hat, also der Manager-Spieler, der kriegt natürlich eine bessere Platzierung am Ende. Und das Spannende ist im Prinzip, es ist ähnlich wie Aktien, die Spieler fallen oder steigen in ihren Marktwerten und man kann sie eben verkaufen und halten. Und das ist eben so ein bisschen interessant, weil man eben so ein bisschen schauen muss, okay, wer ist denn jetzt gerade ein spannender Spieler, wer wird von vielen gekauft, wer geht denn hoch, wer spielt denn jetzt gerade nicht so gut, wen kann ich wieder nicht verkaufen. Und deswegen hat es auch einen gewissen Reiz des Spiels, aber ich finde es schon extrem, wie ich da reingefuchst habe teilweise. Hab da meine diversen Gruppen und Gruppierungen, Verhandlungen. Und da gehen auch die Grüße raus natürlich an meine Lieblingsmanager. Die wissen, wer sie gemeint sind. Sind im WhatsApp-Chat oben angepinnt, weil eben so viel passiert.
Ja, ich nutze diesen Slot auch, um meine Kickbase-Runde aus Reutlingen zu begrüßen. mir ging es am Anfang der Saison sehr ähnlich wie dir. Es hat echt viel Zeit eingenommen und ich habe mich echt viel damit auseinandergesetzt, was aber nichts gebracht hat, weil ich muss sagen, ich habe die ersten 2 Wochen mich überhaupt nicht damit befasst und das hat dazu geführt, dass alle Spieler, die gut sind und die Punkten weg waren. Jetzt bin ich aber allerdings wieder an einem Punkt angelangt, wo ich 6 oder 7 Spieler habe, von denen ich 100 Punkte erwarten kann und dementsprechend kümmere ich mich nicht mehr so viel darum, außer einer verletzt sich. Also jetzt gucke ich so einmal im Tag, so gibt es irgendjemand Interessantes auf dem Markt, wenn nicht, lege ich einfach mein Handy weg und gucke nicht mehr rein, weil sonst war es ähnlich wie bei dir, das Spiel hat mich verrückt gemacht. Also ich habe viel mehr Kickbase als irgendwie eine andere App bedient. Aber wenn wir jetzt hier diesen Slot schon nutzen, frage ich dich, um den Slot dann auch abzuschließen, wer ist denn so für dich ein Geheimtipp? Ich weiß noch, wir haben ja mal hier darüber debattiert, ob man Girassi halten sollte oder nicht. Wir haben beide gesagt, nee, Girassi nicht halten, sondern verkaufen. Und er war dann tatsächlich 6 oder 7 Spiele überhaupt nicht gut. Jetzt hat er gerade so ein kleines High wieder. Aber wer ist denn jetzt für dich so der Saison-Endspurt steht vor der Tür? Wen könnte man sich kaufen, der noch nicht so krass teuer ist und den nicht so viele Leute auf dem Radar haben?
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich, Brian Gruder ist noch nicht so hoch und wird auf jeden Fall, glaube ich, eine wichtige Rolle bei, er hat bei uns 11 Millionen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein Geheimtipp, ist es jetzt auch nicht mehr. Schwierig, so ein bisschen zu sagen, bei Hoffenheim vielleicht auch noch. Mein Geheimtipp, weil ich ihn auch kenne aus Freiburger Zeiten, ist tatsächlich Michael Gregoritsch. Noch unter 10 Millionen, steigt und das ist ein Typ, der vor allem in der Anfangszeit bei jedem Verein eigentlich immer trifft. Also er hat, glaube ich, jetzt in den letzten vier Spielen schon dreimal wieder getroffen für Augsburg. Und ich glaube, dass Gregoritsch gerade eben in diesen Anfangszeiten bei den Vereinen echt extrem gut ist. Deswegen mein Geheimtipp, unser Gregal bei Augsburg. Noch recht günstig.
Ja, finde ich eigentlich stark. Du hast meinen Geheimtipp schon ein bisschen erwähnt. Er ist auch kein Geheimtipp mehr. Er ist in die Bundesliga zurückgekehrt. Brian Gruder, der Grund, warum ich Leipzig-Spiele jetzt näher verfolge. Ich habe ihn mir geholt. Er hat mehr gepunktet als irgendein anderer Spieler je zuvor bei mir im Team. Ist auch noch relativ günstig zu haben. Aber ansonsten ein Spieler, der mich brutal nervt. Und es nervt mich krank, dass ich ihn nicht habe. Und der hat in letzter Zeit so genetzt und alles. Kramaric.
Ja, Digga.
Selten so ein Hass entwickelt auf einen Spieler.
Junge, wegen dieses aber wirklich, Spiels. Diese Bastarde, die so viele Hoffenheim-Legionäre haben, Junge, das ist wirklich crazy. Aber eine Sache muss man auch mal ganz kurz sagen bei den Bayern. Also das macht auch dieses Kickbase-Spiel so ein bisschen lame, dass wenn du halt Kane und Olise hast, also da musst du ja gar kein guter Manager sein. Also es reicht ja völlig, die auszustellen. Kannst auch neuen Spieler aufstellen, die, keine Ahnung, bei Heidenheim spielen. Ist egal, du machst trotzdem deine 800 Punkte dann.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ist also, auch bei uns so in der Liga, also die oben sind, die hatten sowohl Olise als auch Kane, aber bei uns gilt die Regel, du musst den MVP verkaufen. Das ist bei euch auch so?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen angepasst. Bei uns müssen wir die ersten 3 Besten, einen von denen, verkaufen. Finde ich eigentlich persönlich auch gut, weil man dann eben so ein bisschen ja, flexibler ist, aber es würde gerade eben in der Liga mit Bayern, wo einfach Bayern so dominant ist, tatsächlich wahrscheinlich helfen, wenn man wirklich den ersten nur verkauft. Wir haben auch keinen Teamwechsel gemacht, also kein Refresh in der Halbzeit, sondern einfach nur diese MVP-Regel dann eingeführt.
Doch, bei uns gab es diesen Restart, der war diesen Reset. Das war ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil ich hatte mir vor der Winterpause eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt. Also da waren ein paar Baller und Alexei Garcia, oh, den hätte ich nehmen sollen als Geheimtipp. Garcia von Leverkusen, weil der hat stabil um die 150, 200 Punkte gemacht, jedes Spiel bei mir, das war schon sehr gut. Den musste ich leider abgeben. Ich muss sagen, das war das Nervigste. Aber finde ich cool, dass wir unsere sturmfreie Bude genutzt haben, um dieses Herzensthema von uns beiden anzusprechen.
Ganz kurz, du hast vorhin noch mal irgendwas mit Sohn gesagt. Wer ist denn von dir, sag ich mal, jetzt dein Kickbase-Sohn geworden in der Saison? Weil ich habe auch einen.
Boah, also ich hätte echt lange
dein Spieler, gesagt, weil nee, dein Spieler, mit dem der dir so richtig ans Herz gewachsen ist, den du auf keinen verkaufen wirst.
Ah, okay. Ja, dann sage ich ganz ehrlich, Stanisic.
Krass. Also bei mir ja. ist es tatsächlich Luka Vucevic. Generell ja unglaubliche Entdeckung der Saison mit 18 Jahren Stammverteidiger bei HSV. Ich würde sagen Top 3 Innenverteidiger in der Liga nach Upamecano und Tah. Und ey, also was für ein Wahnsinnsspieler, geiler Durchschnitt, für noch ein relativ günstiges Geld geholt und mittlerweile wirklich gar nicht mehr wegzudenken aus meinem Team. Deswegen, falls du es hörst, lieber Luca, ganz liebe Grüße und danke, dass du mein Team so bereicherst. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Saison wieder.
Weißt du tatsächlich, ich also das ist jetzt vielleicht ein bisschen das Thema sprengt, aber ich habe jahrelang mit meinen Schulfreunden die Fantasy Premier League gespielt, also eben mit Spielern aus der Premier League, und so habe ich Jack Grealish kennengelernt.
Geil.
Ich hatte den dann zu seiner Aston Villa Zeit noch und das war ein geiler Baller. Das war tatsächlich echt so wie Jack Grealish ist mir jetzt in der Saison noch kein Spieler ans Herz gewachsen wie damals.
Ah, krass. Aber das ist auch vollkommen verständlich. Also ich habe auch mehrere Spieler. Ich habe auch mit El Khanouz am Anfang sehr viel Spaß gehabt. Aber Vucevic ist schon eine Säule da hinten. Und ich kann mir vorstellen, Jack Grealish ist natürlich auch jemand, der damals auch schon echt einen guten Scoring-Output, glaube ich, hatte bei Aston Villa und somit echt einige Punkte wahrscheinlich geholt hat. Jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so gut bei Fantasy-Football. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist schon krass. Und ich finde, das hat Walle auch mal, glaube ich, im Hintergrundgespräch mit uns gesagt, dass das natürlich für jemand wie Walle, der jetzt nicht ein Verein in der Liga hat, so ein Spiel schon eine Möglichkeit ist, auch nochmal ein bisschen eine Verbindung zur Liga zu haben, weil du natürlich schon mehr Spieler kennst als normal und eben auch teilweise dann einen anderen Blick auf die Spieler hast, weil ein Spieler von dir da spielt.
Ja, und tatsächlich hat Walle in dem Sinn auch ein bisschen Glück, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dadurch, dass ich nur einen Bayern-Spieler habe, denke ich mir zum Beispiel so, ah shit, hoffentlich spielt Harry Kane nicht 45 Minuten und schießt 3 Buden. Oder wenn jetzt der in meiner Liga jemand, der über mir ist, Pavlovic hat, dann denke ich mir so, shit, wäre vielleicht ganz gut, wenn Pavlovic dieses Spiel nicht startet. Ja. Das ist manchmal ein bisschen nervig.
Genau, und das finde ich auch ein wesentlicher Punkt, den ich jetzt noch zum Abschluss ansprechen würde und warum ich nicht mehr Kickbase nächste Saison spielen werde, ist, die emotionale Komponente vom Fußball ist echt krass angepasst. Es ist gerade bei Freiburg-Spielen so, dass ich ganz anders auf das Spiel schaue, wenn ich Spieler von Freiburg habe oder Gegner. Und ich finde, das hat bei mir total den Spaß auch an Freiburg-Spielen genommen. Und das kann ich nicht mehr mit mir verantworten. Und dann bleibe ich lieber bei unserem geleakten Kick-Tipp aktuell, weil das ist so ein bisschen, finde ich, gemäßigter Moderator als Kickbase, weil man da schon sehr drin ist, sehr investiert hat. Und ich persönlich finde, es ist trotzdem noch ein gutes Spiel, eben. Meine Lieblingsmanager wissen Bescheid, aber es ist einfach trotzdem sehr, sehr schwierig, da emotional dann eben so ein Spiel einfach auch so zu verfolgen, wie man das davor gemacht hat. Einfach gerade auch, ich hatte zum Beispiel Derry Scherhand lange, der aber dann doch einfach, das ist wirklich das Extrembeispiel, 4-0 haben wir gegen Mainz gewonnen, Derry Scherhand hat nicht gespielt, ich war sauer.
Ja, verstehe ich.
Was für eine Kacke, Digga.
Ja, nee, ich kann es absolut nachvollziehen. Wir sind da einer Meinung. Finde ich auch ein gutes Schlusswort für die Rubrik. Und ich frage dich jetzt, wir haben noch ein paar Minuten, bevor wir hier abschließend, worüber wollen wir noch sprechen? Wir haben die Bundesliga ein bisschen thematisiert, aber nicht ganz angesprochen. Wollen wir uns da kurz hineinwagen?
Wagen wir uns doch kurz noch in die Bundesliga hinein. Ich sag mal, unsere die Premium-Produkt Bundesliga für Dreierkette VBH. Ja, es war auf jeden Fall eigentlich ein ganz spannender Spieltag, fand ich. Wir hatten relativ viel Tore und wir hatten auch, würde ich sagen, gerade ein sehr spannendes Topspiel, was Dortmund mit Glück noch ins Unentschieden gelenkt hat. Ich finde, was ich mit dir kurz noch ansprechen wollte, ist Thema Abstieg. Wir haben, finde ich, eigentlich, also ich finde es extrem schwierig zu sagen, wer absteigt, aber was mich so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass wir mit Bremen mittlerweile und mit Gladbach eigentlich Mannschaften haben, die extrem wichtig für die Bundesliga sind. Aber wo ich mittlerweile glaube, da wird es richtig eng.
Ja, ich wollte auch auf Werder Bremen zu sprechen kommen. In den letzten 5 Spielen nicht ein Sieg. Sie sind wichtig für die Bundesliga, aber es gibt manchmal Punkte, wo es einem Verein nicht schlecht tut, abzusteigen. Bremen war schon unten und ist einigermaßen gestärkt wieder hochgekommen. Es wäre natürlich schade, wenn sie absteigen, aber aktuell spielen sie auch so Abstiegsfußball. Also ja, ganz total. Kurz, dass sie vergangene Woche gegen Bayern verlieren, das passiert. Da ist ja wirklich niemand sauer, wenn du gegen den FC Bayern verlierst. Aber dass die jetzt am Wochenende gegen Pauli 2-1 verlieren, da denkst du dir so, pff, das wäre vielleicht ein Spiel gewesen, wo man sich ein bisschen aufbauen kann.
Das ist ein 6-Punkte-Spiel gewesen, wie man so schön sagt.
Ja. Wie du sagst, es wäre schade. Es wäre tatsächlich schade, weil Bremen ist auch eine Mannschaft, die war für mich immer damals 2005, 2006 angefangen zu schauen, war eine Mannschaft, die top war, ist jetzt lange nicht mehr so gewesen und wird auch wahrscheinlich lange nicht mehr so sein. Aber die spielen Abstiegsfußball. Also es wäre durchaus verdient, wenn sie nächste Saison in der 2. Klasse starten.
Ja, und man muss ja auch sagen, der Trainereffekt ist vollkommen verpufft, ne? Mit Daniel Thione, ein Trainer, der 3 Spielen alle Spiele verloren hat, 1 Tor wurde geschossen. Das ist natürlich katastrophal. Ich würde sagen, selbst der Trainerstuhl, obwohl er jetzt ganz kurz zum ersten da ist, wackelt wieder. Ich habe letztens mit unserem geliebten Sheriff kurz darüber gestritten, ob er jetzt ein Uri Geller ist oder nicht. Also, sag ich mal, ein Pretender-Trainer oder nicht. Ich meine eigentlich, dass er ein guter Trainer ist, aber auch dann auch wieder so ein bisschen rumgelesen und ein bisschen recherchiert und gesehen, natürlich, bei seinen vorigen Trainerstationen war er in Teilen erfolgreich, gerade eben bei Düsseldorf und bei Osnabrück, aber auch eben bei HSV hat dann doch eben das letzte Quäntchen Können gefehlt, vielleicht um eine Mannschaft eben nach vorne zu bringen oder zum Aufstieg zu bewegen. Und deswegen weiß ich nicht, ob Bremen da sich einen Gefallen getan hat, mit Daniel Thune einen Trainer zu holen, der vielleicht dann doch nicht den Effekt eben bringen kann, der gewünscht ist, auch gerade eben mit der verfehlten Transferpolitik. Deswegen, ich sehe ganz schwarz, ich habe es mal vor ein paar Folgen gesagt, wurde dann eben erwarnt von meinen Bremen-Fans, die ich gut kenne, dass ich das nicht sagen soll, aber ich muss leider sagen, bitte, bitte, strengt euch nochmal an, ich will nicht, dass Bremen absteigt, ist der liebste Verein nach Freiburg in der Bundesliga für mich, aber ich sehe leider echt nicht, wo das noch hinführen soll.
Doch, in die zweite Liga. Und das wäre, wie gesagt, schade, aber ab und zu tut es der Mannschaft nicht schlecht. Wir haben jetzt Bremen thematisiert, du hast das Topspiel angesprochen. Meine Meinung zum Topspiel ist, es war Gott sei Dank mal wieder ein Topspiel, weil Topspiele der Bundesliga sind oftmals keine Topspiele. Und Leipzig muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht ausrutschen. Also sie stehen aktuell auf dem 5. Platz, haben aber in den letzten 5 Spielen nur einen Sieg, haben ein Spielermaterial, mit dem sie durchaus besser stehen könnten und haben wieder eine Führung aus der Hand gegeben. Fabio Silva hat für den BVB sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Der BVB zementiert sich ein bisschen auf dem 2. Platz. In den letzten 5 Spielen 4 gewonnen. Das ist extrem stark. Das ist mehr als die Bayern. Aber da meine Meinung zum Topspiel, Leipzig muss echt aufpassen. Also ich weiß, dass hier sich alle freuen und erstmal tot im RB Leipzig. Aber ich denke mir so, shit, die haben starke Spieler, die sind eine gute Mannschaft, die müssen sich da einfach in den Augen behalten.
Auf jeden Fall hast du recht, es ist eine gute Beobachtung. Ich finde, Leipzig hat eben diese Anfangseuphorie, die sie in der Vorrunde vor allem hatten, nicht mitgenommen in die Rückrunde. Die letzten 5 Spiele, wenn wir jetzt mal auf den Trend schauen, nur 1 gewonnen. Und das ist für mich auch ein klares Indiz dafür, dass es im Endspurt jetzt richtig eng wird für die. Und eben, du hast es erwähnt, eigentlich vom Spielermaterial her sehr gut, auch eben mit dem neuen Trainer Ole Werner eigentlich gut reingestartet. Ich glaube aber auch, dass es eigentlich wieder die Saison wird und vor allem den Anspruch gemessen, viel zu niedrige Erwartungen eigentlich. Viel zu hohe Erwartungen, ne? Die Erwartungen werden nicht erfüllt, so muss man das sagen. Keine europäischen Wettbewerb, ne? Also auch keine Ablenkung. Und Stuttgart hat Europa League nebenher und steht trotzdem vor ihnen. Leverkusen, Champions League. Und da muss man schon sagen, boah, das ist dann doch ein bisschen zu wenig für die scheiß Red Bull, die Bullen, die Dosen aus Leipzig. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das schlimm finde, ne? Also ich find's gut, das ist genau richtig. Bleibt so schlecht, wie ihr seid, aber du hast trotzdem recht, es ist nicht gut genug für Red Bull.
Ja, nee, es ist einfach überraschend, aber naja, ich würde noch gerne auf 2 Sachen zu sprechen kommen, wenn du noch was addieren willst, let me know, aber ich habe tatsächlich eines der schönsten Tore gesehen, die jemals erzielt wurden, weil gerade in dem Moment die Konferenz dieses Spiel gezeigt hat, aber Ragnar Ache, Fallrückzieher-Tor gegen Hoffenheim, Olli Baumann tat mir da echt leid, da konnte er nichts machen, aber was eine geile Bude, was auch ein geiles Spiel, überraschend, ich hätte gedacht tatsächlich, dass Hoffenheim die überrollt, Aber Köln hat echt Mut und Spiellust bewiesen. Es hat echt Spaß gemacht, das zuzuschauen. Auch wenn es ein bisschen destruktiver Fußball war, konnten sie ihre Chancen nutzen. Und das Tor war einfach so ein ganz Allmann-Teil von mir, würde ich sagen, um mit der Zunge zu schnalzen.
Ja, ist schön. Hast du richtig gesagt, sogar Ballenspruch. Wahnsinn, unglaublich, dass du es doch kannst. Also eben deswegen, der Spieltag auch tippmäßig wirklich, also unglaublich schwierig zu tippen, ne? Also auch ein Spiel, wo du eigentlich sagst, klar, geht für Hoffenheim aus, ne? Genauso wie Heidenheim, Stuttgart und ja, du hast recht, Köln spielt mutig, Wahnsinnstor, in Roda-Anter-Manier, die Kenner wissen, wen ich meine. Und ich weiß nicht, Köln fuckt mich so ein bisschen ab auch. Ähnlich wie Leipzig finde ich es dann doch eigentlich ein bisschen unter den Möglichkeiten geblieben. Lukas Kwasniok, irgendwie ein Trainer, der, finde ich, nicht zu den richtigen Worten findet. Auch hier wieder sich beschwert, dass während eines Notfalls, dann die Stimmung hat halt gefehlt, ne? Dann hören ja die, also wird ja der Support eingestellt. Ja, also da, dann zu sagen, irgendwie, ja, finde er blöd, ist, finde ich, irgendwie auch ein bisschen vermessen. Vielleicht auch ein Trainer, glaube ich, der nicht länger als diese Saison noch bei Köln bleibt.
Krass, weil zu Beginn der Saison weiß ich noch, dass wir alle gesagt haben oder dass viele gesagt haben, Alter, cool, der ist da im Trikot vom Verein und kein Anzug oder kein Trainingsanzug. Ich habe von dem eh nichts gehalten und noch nie und fand den immer so ein bisschen ein Labersack, aber schauen wir mal, wenn es weitergeht. Das letzte Spiel, auf das ich noch zu sprechen kommen will, sind meine Bayern. Weil, tut mir wirklich leid, aber deine Freiburg, es war so langweilig nur. Ich habe es mir angeschaut, ich habe es versucht. Es war wirklich eine Kur gegen
Aber weißt du, was ich meine, Digga? Weißt du, was ich meine mit dem Hertha-Spiel?
Ja, komplett. Also, ich habe nicht das ganze Spiel geschaut, das muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe 65 Minuten geschaut, so ein bisschen nebenher, weil ich habe, wir haben uns Abendessen vorbereitet, wir haben ein bisschen gechillt mit meiner Freundin, weil ich hier war einfach schlechtes Wetter, deswegen dachte ich mir, komm, ich ziehe es mir rein, weil ich zahle dir das Zone. Aber, boah, es war...
Genau,
es war,
ich habe mich auch gefragt, ich habe mich auch, als du das Bild reingeschickt hast, ich musste dazu sagen, ich habe es gehört über ARD Sportschau Live, war tatsächlich auch irgendwie mal wieder ganz cool, ich habe die letzten 10 Minuten mir dann angeschaut, aber ich habe es vor allem gehört. Ich habe mich gefragt, als du das Bild geschickt hast, welche Foltermethode du dir gerade antust? Aber bitte sag doch jetzt mal hier live on air, du, also die Qualität des Spiels bewerten ist schon... Warum ich damals so begeistert von dem Hertha-Spiel war, kannst du jetzt nachvollziehen, oder?
Ja, kann ich tatsächlich, weil es hat ein bisschen wehgetan zuzuschauen. Gladbach war katastrophal und deine Jungs waren ein bisschen weniger katastrophal, aber es war ein Spiel, was sich im Mittelfeld abgespielt hat. Es war so ein bisschen wie wahrscheinlich ich damals in der E-Jugend, so alle den Ball hinterher, wenn er da ist. Also, nee, es war einfach nicht schön zuzuschauen. Und wie gesagt, ich habe es nur geschaut, dem verschuldet, dass es halt in Berlin geregnet hat. Wir hatten schon Bowling gespielt, wir hatten schon einen Kaffee draußen getrunken, wir waren schon rumspaziert, also es gab nichts mehr zu tun. also das Spiel sehr zu schön gucken.
Ja, aber ich bin froh. Ich freue mich ja, dass du es geschaust und ich will ja auch nicht haten, aber eben, du weißt, woher ich komme und ich finde es cool, dass du es auch gesehen hast. Bin froh, dass wir gewonnen haben, will ich auch nochmal hier erwähnen. Aber jetzt kurz zu deinen Bayern. Was sagst du dazu? Es war am Ende doch knapper, als es sein sollte, oder?
Es war unnötig spannend. Es muss so nicht kommen. Es war ein Spiel, was man eigentlich die ganze Zeit gut kontrolliert, in jetzt nicht überlegend, haushoch überlegend, aber man hat es schon in der Hand gehabt. Das erste Gegentor ist ärgerlich, Punkt, also, aber kann passieren. Das zweite, was Kimmich da macht, ist, glaube ich, ein bisschen repräsentativ dafür, was gerade so ein bisschen bei den Bayern passiert. Manchmal zu unbedacht, weil es zu oft gut läuft. Weißt, also bei den Bayern habe ich das Gefühl, die denken sich sehr oft, hey, was ich jetzt versuche, das wird schon klappen, weil es klappt immer. So, wir sind der FC Bayern, das wird schon gehen. Und dann spielst du halt so ein wirklich krank gefährlichen Ball in die Mitte. Jeder Jugendtrainer hätte dich vom Platz genommen. Und das war unnötig spannend, haben sie es gemacht. Ich freue mich ein bisschen für Urbig, dass er durch die Verletzung von Neuer jetzt auch wichtige Minuten sammelt, weil er ist nach wie vor unsere Hoffnung im Tor, wenn Neuer irgendwann mal zurücktreten sollte. Schauen wir mal, wann das ist. Dementsprechend finde ich es auch gut, dass er so Spiele miterlebt, wo alles echt relevant ist. Den Elfmeter, da ja, springt er ein bisschen später, aber ist halt einfach so. Ich fand, also ich will das Spiel jetzt auch gar nicht viel analysieren, ich fand, die Bayern haben es unnötig spannend gemacht. Man muss sich da echt ein bisschen konzentrieren, weil jetzt kommt die heiße Phase der Saison, da können so Fehler nicht mehr passieren.
Ja, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Da haben wir überhaupt noch gar nicht drüber geredet, aber wir erleben gerade, dass Manuel Neuer eigentlich an Relevanz verloren hat. Er spielt kaum mehr, das ist wirklich krass. Also ich habe dann so vorhin die Zusammenfassung geschaut, war so, eigentlich gehört es für mich mittlerweile zum Normalbild an, dass Urbig im Tor steht und nicht Neuer. Und das ist schon, finde ich, faszinierend. Nee. Also das ist schon nochmal ein verhältnismäßig häufig im Tor steht oder verhältnismäßig Neuer nicht so oft im Tor steht. Das muss man schon nochmal erwähnen, finde ich.
Ja, klar, nee, also ich sehe deinen Punkt, aber das ist ja auch ein bisschen verletzungsbedingt.
Ja, klar, aber trotzdem.
Ich denke, Neuer wird dann in den Spielen, wo er spielen will, auch spielen. Also, und so gut Urbich auch Neuer vertritt, wenn er fehlt, und das hat er ja auch letzte Saison in der Champions League sehr stabil gemacht. Ich denke, es ist für viele Abwehrspieler einfach ein Sicherheitsgefühl, wenn Manuel Neuer hinter dir steht. Dementsprechend hoffe ich, dass er Urbich Minuten gibt, die relevant sind, aber dass in den Spielen, wo es wirklich noch um vieles geht, wie eben die Champions League Achtel, Viertel, Halb und Finale sein werden, dass dann Manuel Neuer am Tor steht, so wie eben in einem DFB-Pokal Halbfinale und Finale. Ja, aber viel mehr will ich auch dazu nicht sagen. Das war unnötig spannend gemacht. Mich freut es für die Frankfurter, dass sie 2 Tore geschossen haben. Ich glaube, das kann der Ribeira als sein Trainings-Highlight oder als sein Trainingskarriere-Highlight notieren, weil viel mehr hat er bisher nicht erreicht. Ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht. Ich finde es immer wieder überragend, wie man sich dann doch verliert, wenn man über das Thema spricht, was einen irgendwie so beschäftigt, wie es bei uns nun eben Fußball ist. Und wir haben schon über viele Spiele gesprochen, die stattfinden werden. Aber Noah, ich frage dich, was ist dein Spiel der Woche, was man auf keinen Fall verpassen darf?
Ich lasse dir die Ehre für das Spiel am Samstag. Ich werde, denke ich, also ich muss sagen, Champions League reizt mich dann doch jetzt schon auch aufgrund der Ergebnisse. Gibt es einige Spiele, die man auf jeden Fall schauen sollte. Aber ich würde natürlich sagen, Inter Mailand gegen Bodo Glimt, weil da könnte uns auf jeden Fall eine sehr große Champions League-Überraschung erwarten. Und da drücke ich doch die Daumen für die Norweger. Was ist sein Spiel der Woche?
Du hast schon angesprochen oder du hast mir schon einen Vortritt gelassen, das finde ich sehr nett. Ein Topspiel, was man eben als Topspiel bezeichnen darf, kommen am Samstag 18:30 Uhr. Meine Bayern gegen den BVB. Der erste gegen den zweiten Platz an sich auch ein 6-Punkte-Spiel, weil wenn die Dortmunder das verlieren, dann könnte ich sagen, würde ich behaupten, ist die Meisterschaft fast schon entschieden.
Ja, genau.
Wenn Dortmund gewinnt, kann es noch richtig spannend werden. Dementsprechend, das dürft ihr auf KK, also das darf kein deutscher Fußballfan verpassen. Punkt. Das muss man einfach schauen.
Ja, es ist echt schade, dass am Ende Dortmund dann nicht noch das letzte Tor macht gegen gegen RB, da wo Brandt, sag ich mal, den Sieg auf dem Fuß hat, dann wäre es tatsächlich jetzt nochmal so ein bisschen brisanter, das Spiel nächste Woche. 8 Punkte sind schon ein hartes Stück, aber wir werden auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen und wir werden es nächste Woche analysieren, mein Lieber. Das freut mich schon, dann dich wiederzusehen. Hoffentlich dann auch in Vollbesetzung.
Genau, dann hoffentlich zu dritt. Es war mir eine Ehre, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe aber dermaßen Hunger und freue mich auch sehr auf, was ich eingekauft habe. Deswegen, mein Lieber, ich gehe jetzt an den Herd, koche mir was Leckeres und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, mach's gut, mein Lieber. Tschüss, ciao und schöne Woche. Ciao.